Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 19. April 2023. Andreas Blick ist klar, geht hinaus in die Natur und es gibt nichts zu meckern. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Die Wesenhaften tummeln sich im Wald. Der Nebel steigt auf. Den See sehen wir zurzeit nicht so richtig, weil da noch ein Frühnebel drauf ist. Aber oben strahlt schon der stahlblaue Himmel mit ganz, ganz viel Sonne. Es wird ein schöner und ich denke mal auch ein milder Tag werden und wir freuen uns drauf.
Ja, und wir fangen gleich an. Das Bundeskabinett, die Bundesregierung hat sich auf eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes geeinigt und die Pressekonferenz hat heute stattgefunden. Der Superminister Robert Habeck und seine Bauministerin Frau Geiwitz, die haben ein begleitendes Förderkonzept vorgestellt. Man versucht also in diese Hammerheizungsdebatte ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber unterm Strich bleibt es eigentlich, wie es vorgehabt wurde. Das heißt, dieser Gesetzentwurf für die Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien ist gebilligt worden und danach sollen vom kommenden Jahr an alle neu eingebauten Heizungen zumindest 65% mit Erneuerbaren betrieben werden. Und diese Vorschriften werden zur Vermeidung sozialer Härten von, wie es hier ganz stolz berichtet wurde, Ausnahmen flankiert, Übergangsregelungen, Förderungsmöglichkeiten, aber der Teufel steckt auch hier natürlich wieder im Detail.
Naja, wir haben hier mit dem typischen Durchwurstelpragmatismus zu tun, mit den klassischen Vokabeln erneuerbare Energien. Die gibt es übrigens gar nicht. Energien sind letztendlich dem Energieerhaltungsgesetz unterworfen und nicht erneuerbar. Das ist natürlich irgendwie eine ziemlich absurde Geschichte. Und wir sehen gerade, wie hier mehr oder weniger eine große Schuttmenge zugeschoben wird und das in einem Chaos sich mehr oder weniger äußern wird. Und das, was die da gerade entscheiden, das wird wahrscheinlich so gar nicht umsetzbar sein. Wir können einfach davon ausgehen, dass diese ganze, auch wirklich mit Unfähigkeit gespickte Grundlage dieser gesamten Gesetzestexte mehr oder weniger so eben halt nicht zum Zuge kommen werden, egal was sie da sagen. Also ich gucke mittlerweile schon fast gar nicht mehr hin, weil jeder weiß, dass es absurd ist.
Ist absurd. Ich möchte euch aber im Einzelnen sagen, was es hier genau auf sich hat. Also, das Förderkonzept setzt sich aus einer Grundförderung und drei sogenannten Bonusförderungen zusammen, den sogenannten Klimaboni. Dazu wird Andreas vielleicht gleich noch was sagen. Von dieser Grundförderung, das meldet die Tagesschau, profitieren alle Bürger im selbstgenutzten Wohneigentum, wenn sie eine alte, mit fossilen Energien wie Öl- oder Gas betriebene Heizung austauschen gegen eine neue, klimafreundliche. Und dieser Fördersatz soll auf 30% vereinheitlicht werden. Außerdem, ich habe es gerade schon gesagt, diese verschiedenen Klimaboni, die grundsätzlich oder zusätzlich, so ist es richtig, zur Grundförderung gezahlt werden. Andreas, also diese drei Arten von Klimaboni, welche sind es und für wen eignen sie sich?
Naja, also das ist so das Typische, was wir merken, aber wir gehen das einfach mal durch. Dieser Klimabonus 1, der wird in Höhe von 20% gewährt, soll den Eigentümern gegeben werden, die einkommensabhängige Sozialleistungen erhalten. Er wird aber auch gewährt, wenn Besitzer von Heizungen laut dem Gebäudeenergiegesetz nicht zum Tausch ihrer alten Heizung verpflichtet sind, aber es dennoch tun. Also es gibt ja einige, die machen das dann trotzdem. Das betrifft dann vor allem den Austausch von Kohleöfen und Öl bzw. Gas. Das sind sogenannte Konstanttemperaturkessel, die älter als 30 Jahre sind. Und wenn deren Eigentümer ihre Immobilie bereits vor 2002 bewohnten oder für Personen, die älter als 80 Jahre alt sind, dann gilt das für sie.
Andreas, das wird jetzt wieder, wenn ich das sehe, auch was du da mit den weiteren Klimaboni vor dir hast, das wird wieder eine Menge Verwirrung geben, Papierkram und Verzweiflung.
Naja, die Verwirrung und Verzweiflung hat ja eh schon fast den Zenit erreicht. Also man versucht immer nur noch jeden Tag ein neues Sahnehäubchen draufzusetzen auf den Irrsinn. Kommen wir zum Klimabonus 2. Damit geht es wiederum um 10%, die zusätzlich zur Grundförderung laut dem Fördergesetz dann gezahlt werden soll. Das soll ein Anreiz sein für schnellere Dekarbonisierung, auch eins der Zauberwörter, welches jeden Tag unsere Gazetten überflutet. Das ist dann also, wenn Kohleöfen und Öl bzw. Gas und diese Konstanttemperaturkessel mindestens 5 Jahre vor dem Datum der gesetzlichen Austauschpflicht dann ausgewechselt werden. Und um die Nachfrage dann auch an die notwendigen Handwerker und vor allem Produktkapazitäten, das ist ja ganz wichtig, anzupassen. Das ist ja ganz wesentlich, weil man kann das ja gar nicht entscheiden, auch wenn einer so etwas machen möchte, gibt es denn überhaupt genügend Leute? Da soll also die Antragstellung dann für den Klimaboni 1 und 2 zeitlich gestaffelt werden. Also dann etwa ab 2024 alle Geräte, die älter als 40 Jahre sind, mit dem Herstellungsdatum bis 31.12.1984, lese ich hier gerade, sind sie förderfähig. Ab 2025, wir sehen schon, was für ein Sammelsurium es sich handelt, wo nachher keiner mehr durchblickt, inklusive die Beamten, die das überprüfen sollen. Also da geht es dann ab 2025 um Geräte, die älter als 35 Jahre alt sind, also dann quasi vor dem 31.12.89 dann gebaut wurden, und ab 2026 alle Geräte, die älter als 30 Jahre sind. Also wir sehen schon, hier wird ein Bürokratiemonster aufgebaut, das möglichst alles macht, aber mit Sicherheit nicht der Umwelt dient.
Und dieses Klimamonster hat diesen Namen Klimabonus. Das heißt, Andreas, diese ganze These, auf der sich das hier aufbaut, was weltweit jetzt passiert, heißt ja Klimawandel. Und dieser Klimawandel durch Menschen gemacht, ist höchst umstritten. Von unabhängigen Wissenschaftlern wird das abgelehnt, geleugnet. Aber wenn wir jetzt dieses Wort Klimabonus hören, bedeutet das ja nichts anderes, als dass das dann fest fundamentiert ist in alle Gesetze und Regelungen. Dieser Begriff Klima zieht sich durch unser Leben, und zwar wahrscheinlich in allen Bereichen.
Ja, das ist vor allem das personelle Klima untereinander, was nämlich wirklich in Mitleidenschaft gezogen wird. Also den Klimawandel, den streitet natürlich niemand ab, aber dieses menschengemachte Klimanarrativ, welches uns jeden Tag um die Ohren gehauen wird, da gibt es einfach extrem viele Leute, die das mittlerweile auch zu widerlegt haben, glauben. Und das sind nicht irgendwelche Spinner, sondern Wissenschaftler. Und nun geht es darum, ich bin kein Wissenschaftler für Klimatechnik, aber die Diskussion findet nicht statt. Und daran erkennt man, dass es um etwas anderes geht. Übrigens ist da meine Vermutung, dass es darum geht, die Staatsquote zu erhöhen. Denn alleine, um ein solches administratives Büromonster umzusetzen, braucht man wieder Tausende von neuen Beamten, die natürlich alle klimaneutral sind, wenn sie denn mit ihrem Auto zur Arbeit fahren und dann hohe Bonis bekommen oder sonstige unkündbare Verhältnisse. Das Ziel ist, je mehr Menschen abhängig vom Staat sind, desto weniger gibt es natürlich auch Aufruhr gegen den Staat, egal wie unsinnig das ist. Aber kommen wir zum Klimabonus 3. Der wird für Havariefälle gewährt. Also wenn Heizungen zum Beispiel, die jünger sind als 30 Jahre, dann trotzdem kaputt gehen, also irreparabel defekt. Und für diesen Fall wird ein Bonus in Höhe von 10% zusätzlich zur Grundförderung bei Austausch von Kohleöfen und Öl- und Gaskesseln dann jeglicher Art noch dazu gezahlt. Also wie beim Klimabonus 2 müssen hierbei die gesetzlichen Anforderungen dann übererfüllt werden durch die Nutzung von 65% der ominösen erneuerbaren Energien innerhalb von einem Jahr anstatt gesetzlicher Frist von höchstens 3 Jahren. Und diese 3 Klimabonus Zahlungen, die so komplex sind, dass man schon merkt, was das für ein Durcheinander wird, die sind exklusiv und können nicht kombiniert werden.
Wenn man dann noch liest, dass die Tatsache angeboten wird, ergänzend zinsgünstige Förderkredite den Menschen jeweils anzubieten, mit Tilgungszuschüssen für den Heizungstausch, und dass dieses Kreditprogramm alle Bürger in Anspruch nehmen können, dann klingt das zwar auch gut, aber Andreas, Also ich meine, wir reden ja von hohen Summen. Wir reden ja jetzt nicht von ein paar hundert Euro, die hier zu investieren sind, sondern von zigtausend, mit denen viele Haushalte überfordert sind. Und diese Zuschüsse, die gehen dann so auf 10% in etwa in dieser Höhe, heißt mit anderen Worten, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn viele Menschen, lass uns doch über die Konsequenzen sprechen, werden das nicht wuppen können oder sich mit neuen Krediten ins Unglück stürzen.
Naja, und vor allem, was nützen mir denn neue Kredite, wenn ich mein normales Leben schon gar nicht finanzieren kann? Also für viele Menschen ist nach dem Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig. Und jetzt wird noch mal zusätzlich eine Rate erhöht monatlich, indem man noch einen weiteren Kredit aufnimmt. Das ist ja im Prinzip Öl ins Feuer schütten eines Flächenbrandes, der hier gerade gelegt wird, regelrecht. Also für mich ist das Ganze fast erschütternd, in welcher Art und Weise das abläuft. Und diese Sonderkredite, die man dann von den Banken zusagt, sind natürlich staatlich verbürgt. Mit anderen Worten, da baut der Staat nebenbei noch mal kurz ein Bankunterstützungsprogramm noch mit ein. Wir wissen ja, dass die Banken auch in großen Schwierigkeiten sind. Kurz zusammenfassend kann man sagen, das Finanzsystem ist eigentlich völlig aufgegeben worden. Jeder Staat, der nicht völlig überschuldet ist, ist eigentlich einer von denjenigen, die momentan den Bach runtergehen. Also darauf muss man auch mal drauf achten, weil mittlerweile jede Moral, jede Ethik, auch jeder Sachverstand quasi komplett ad acta gelegt wurde.
Und damit sind wir bei der nächsten Meldung. Die hat der Pleiteticker, der ja mit dem Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt eng verbunden ist, herausgebracht. Überschrift: War Bankspiel der Bundesregierung die Angst des Mittelstandes nach dem Atom aus? Es sind ja letztes Wochenende die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet worden. Und ja, nun geht tatsächlich die Angst um. Und man sieht Deutschland bereits im deutschen Mittelstand im sogenannten Versorgungsnotstand. Und hier wird gewarnt, dass die derzeitige Energiepolitik ein zu gewagtes Spiel der Bundesregierung sei. Das heißt mit anderen Worten, die Herzkammer der deutschen Wirtschaft, also der Mittelstand, ist schwer alarmiert. Man sagt auch, es ist alles nicht zu bezahlen. Und hier wird der Bundesverband Mittelstand, BVMW, zitiert. Und da heißt es wörtlich: Die derzeitige Energiepolitik der Bundesregierung gleicht einem Wabankspiel, bei dem wir uns nicht auf glückliche Umstände wie milde Winter oder die Lieferwilligkeit unserer europäischen Nachbarn verlassen sollten, die übrigens weiter massiv auf Kernenergie und Kohle setzen. Aus Sicht des Verbandes fällt die Abschaltung dieser letzten Atomkraftwerke in eine Phase des wörtlich Versorgungsnotstandes. Und die Folge daraus sei, wir haben weltweit die höchsten Energiepreise und manche Branchen gehen deshalb auf den Knien. Einige unserer Mitglieder haben die Strompreise bereits in den Ruin getrieben.
Naja, und wir sehen hier wieder mal einen Beleg dafür, für die von mir vermutete Agenda der hybriden Kriegsführung gegen die mittelständischen Betriebe. Wir haben ja gestern einen Podcast von mir veröffentlicht, wo ich mal mich mit dem Thema der Sauerlandlinie auseinandergesetzt habe. Um die Sauerlandlinie herum, das ist die Verbindung von Südwestfalen, Nordrhein-Westfalen und Hessen, dort befindet sich genau in diesem Gebiet die größte Ansammlung von produktiven mittelständischen Unternehmen, teilweise Weltmarktführer. Und die verschwinden momentan, weil man aus meiner Sicht durch fadenscheinige Begründungen hier eine Autobahn baut, sechsspurig, und hier letztendlich die große Verkehrsader dicht macht. Und das bedeutet, dass die Unternehmen dort massenweise kaputt gehen. Die Städte wie Lüdenscheid, ich habe mich da gestern für stark gemacht, im Verkehrs wirklich Infarkt kaputt gehen, regelrecht kaputt gemacht werden. Das sind solche klaren Dinge. Und wenn man dann sieht, dass in den neuen Beschreibungen zum Beispiel das Land Hessen nicht mehr als Wirtschaftsstandort, sondern als der wichtigste Transitstandort bezeichnet wird, also quasi ein Durchfahrland, was gar keine eigene Wirtschaft mehr hat, dann wird einem das Ganze mal klar, worauf es eigentlich hinausläuft. Und das kann man alles in Verbindung bringen, natürlich auch mit der Energiepolitik, dass der Mittelstand an allen Kanten, das war nämlich das große Problem der großen Konzerne und der Kapitalsammelbecken. Und ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, ich werde in den nächsten Tagen eine ein Video aufnehmen zum Thema Mittelstand. Ich bin mit einem Freund im Geiste, der uns mit Sicherheit jetzt auch hört, in einem regelmäßigen Kontakt. Und ich bin gerade dabei, etwas mitzuentwickeln mit ihm, wo wir eine Art Tipps für mittelständische Unternehmen darstellen werden in einem Video. Das werde ich dann tun. Das dauert noch ein kleines bisschen. Ich muss das noch so ein bisschen grob vorbereiten, um dann vor allem den Unternehmern, die noch am Leben sind, zu sagen, wie geht man jetzt mit dieser Lage um? Also für die mittelständischen Betriebe ist das ein ganz wichtiger Punkt. Eventuell. Ich gebe da mein Bestes.
Ja, wirst du machen. Und es ist wahrscheinlich auch wichtig für viele Menschen, denn wir sehen diese Autobahngeschichte, die du da neulich als Podcast herausgebracht hast, die hat außerordentlich viel Reaktion gebracht von Menschen, die dort in der Region leben. Und das bringt natürlich immer mehr Licht ins Dunkel. Wir haben viele Leserbriefe auch zu dem Thema veröffentlicht. Da ging es dann auch um diese neuen Lagerkapazitäten, die jetzt am Rande der Autobahnen gebaut werden. Darf ich Autobahn sagen? Mir kommt es immer so komisch vor. Ich mache es jetzt todesmutig. Und auch darüber wird spekuliert, was könnte da der Hintergrund sein?
Naja, wir sehen ja schon, das ist nicht neu. Schon seit Jahrzehnten, denken wir mal zurück an Talk Collect, einige können sich erinnern, da hat man um die Finanzierung dieser Mautgebühren für die Nutzung der Autobahnen, um das finanzieren zu können, hat man dann die staatlichen Autobahnen privatisiert. Man hat also Staatseigentum Privatunternehmern übertragen, das die Steuerzahler bezahlt haben, um diese Toll Collect-Geschichte zu machen, obwohl es bereits Möglichkeiten gab, die kostenneutral gewissermaßen waren, wo man nicht hätte Staatsvermögen verschleudern müssen. Zum Beispiel in der Schweiz gab es ja schon Vorgänge, wie man über Vignetten so etwas hätte machen können. Und genau, wir sehen hier immer wieder einen Punkt und das Ziel ist nochmal Zerstörung der Garanten der Wirtschaftsordnung. Das ist der Mittelstand. Und genau deshalb ist das auch so ein Herzblut, was da in mir fließt. Ich spüre das immer richtig.
Ja, ich auch. Das überträgt sich hier. Ich werde schon ganz nervös. Aber wer weiß, woran es liegt. Also Andreas, vielleicht noch ein paar Gedanken zu diesem Thema, was das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, nämlich den Mittelstand angeht. Der Pleiteticker, der sagt oder zitiert hier den Bundesverband Mittelstand. Also es heißt hier, dass mehr als die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmer im Mittelstand beschäftigt sind, nämlich fast 30 Millionen. Dieser Verband vertritt die Interessen von 55.000 Mitgliedern, also Unternehmen und so weiter. Und die Angst dieser Unternehmer ist, dass wir jetzt direkt in eine fulminante Wirtschaftskrise schlittern, in der treibende Faktoren mit den steigenden Energiepreisen hausgemacht ist. Und besonders betroffen, auch das wird hier in dieser Meldung hervorgehoben, das ist das Bäckerhandwerk. 780 Bäckereiunternehmen sind letztes Jahr allein vom Markt verschwunden. Das sind fast viermal so viele wie noch vor 2 Jahren. Und auch hier ist der Hauptgrund die Energiepreise. Wir stellen ja ständig Meldungen ein. Wir backen ja seit Jahren jetzt hier miteinander im Kanal Brot. Jeder, was er gern möchte, ob Sauerteig, Hefe oder Low Carb, also auch oder glutenfreies Brot. Und ich denke mal, es ist wirklich an der Zeit, dass man sich selber darum kümmert, in diese Kenntnisse hineinzukommen. Denn für das Bäckereihandwerk, es tut mir wirklich furchtbar leid, weil ich Bäcker sehr schätze und auch viel früher mit Bäckern zusammengearbeitet habe. Aber die haben, wie hier richtig auch eben moniert, kaum noch eine Zukunftschance.
Es ist vor allem auch ganz wichtig, die Sinne wieder zu schärfen, wie wichtig Klein- und Mittelstand ist. Wenn wir sagen, die Hälfte der Arbeitnehmer sind im Mittelstand beschäftigt, dann sind die Kleinstbetriebe und die Selbstständigen damit noch nicht berücksichtigt. Ich möchte also nicht damit schließen lassen, dass man glaubt, die andere Hälfte ist in der Industrie beschäftigt. Das sind unter 20%, die in der Industrie beschäftigt sind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das kann aber nicht bedeuten, dass wir jetzt die Industrie wiederum abschaffen, weil viele mittelständische Betriebe auch wieder als Lieferanten, als Zuliefererbetriebe für die größere Industrie dienen. Und genau diese ganze gesunde Wirtschaftsstruktur der Vergangenheit, die wird mehr oder weniger durch eine ganz klar erkennbare Agenda mehr oder weniger dazu gebracht, dass wir diese Strukturen abschaffen, um dann eine zentrale Großkultur der großen Kapitalsammelbecken zu haben, die für Ernährung, für Essen, für Autos und alles, was wir haben, dann zuständig sind. Das ist Zentralismus und das ist natürlich auch autokratische Gefahr, die da lauert.
Es heißt hier vor allem auch, du hast gerade die großen Kapitalsammelbecken genannt. Wir erleben ja, das bilden wir im Kanal auch immer wieder ab, die Monopolisierung. Das heißt, die kleineren Unternehmen werden aufgekauft von großen Ketten. Die Ketten, die drängen in den Markt, verdrängen die kleinen und am Ende gibt es nur noch wenige Marken und beherrschen somit dann das ganze Feld der Lebensmittelproduktion zum Beispiel. Und hier in dieser Meldung heißt es auch von der Mittelstandsvereinigung, durch Strom- und Gaspreise, die erhöht wurden wegen Ukraine-Krieg, wahrscheinlich auch wegen der Sprengung von Nord Stream 1 und 2, können die Preise an die Verbraucher nicht immer weitergegeben werden. Außerdem gibt es einen hohen Wettbewerbsdruck durch billigere Produkte der Backwarenindustrie in Supermärkten und Tankstellen. Also das sind dann schon die Ketten, die jetzt außerdem mehr und mehr Druck machen. Und es heißt ja, und das finde ich eben auch sehr augenöffnend, viele Bäcker würden seit Monaten versuchen, ihre Energieeffizienz zu erhöhen und finanziell, wenn möglich, in neue Technik zu investieren, um sich unabhängiger vom Strommarkt zu machen. Aber wörtlich, leider bietet Photovoltaik keine echte Alternative, da die Sonne nicht scheint, wenn die Bäcker noch vor dem Sonnenaufgang ihre frischen Backwaren produzieren.
Und genau um dieses Problem nochmal zu verdeutlichen, bereite ich da gerade dieses Video vor. Wenn also zum Beispiel große Konzerne kleine Unternehmen kaufen, dann machen sie das deshalb, weil das lästige Konkurrenten sind, weil die Kleinen sind nämlich qualitativ immer besser als die Großen. Die Großen sind größer, aber Größe ist kein Qualitätsmerkmal. Das hat Abraham aus Santa Clara damals gesagt. Sonst würde ja eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Kleine Unternehmen sind das Zepter. Große Industriebetriebe sind die Heustange. Also man kauft dann quasi die kleinen Zepter auf, nur um sie zu liquidieren, um die Konkurrenz loszuwerden, einfach weil sie besser sind. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist die Frage, als kleiner Unternehmer, wie gehe ich mit diesem Wissen um? Wie schaffe ich es, mich nicht aufkaufen zu lassen? Und da wird es darum gehen, wie schaffe ich es, mich gesund zu schrumpfen und gesund zu entwickeln durch eine ganz klare, gezielte Verkleinerung. Wir haben eine große Eitelkeit bei Unternehmen und diese Eitelkeit gibt es in einem Wort, das heißt Marktanteile. Wer große Marktanteile hat, der ist wer hat den größten? Das ist genau die Frage. Und genau darum geht es jetzt im Prinzip. Und wenn wir das jetzt lernen, für richtige Unternehmer genau mit diesen Dingen umzugehen und daraufhin eine sinnvolle Struktur für sein Unternehmen, mit dem man als Mittelständler verwachsen ist, das ist der Vorteil. Da gibt es menschliche Verbindung. Ich und mein Unternehmen, wir sind eins, während der Konzernboss, der CEO, im Prinzip mehr oder weniger eine auswechselbare Marionette ist, der sich da mehr oder weniger nicht mit identifiziert in den meisten Fällen.
Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wer hat den größten Marktanteil? Und darum wird jetzt gerungen. Andreas, wir wechseln mal das Thema. Der Milliardär und Twitter-Chef Elon Musk, der hat ein Interview gegeben dem Fox News-Moderator Tucker Carlson. Tucker Carlson ist ja auch für mutige Fragen bekannt und das ist ein spannendes Interview. Wir haben einen Teil heute schon übersetzt eingestellt aus unserer US-Redaktion und da schauen wir mal kurz rein, denn es ist etwas dort im Gange gewesen bei Twitter, was geheim lief, was aber in Deutschland, das hat Innenministerin Faeser angekündigt, ganz offiziell passieren wird, nämlich eine vollkommene Nachrichtenüberwachung, Nachrichtenkontrolle. Und Elon Musk hat also gegenüber Tucker Carlson schwere Vorwürfe erhoben, unter anderem gegen die US-Regierung, denn die soll private Chatnachrichten auf Twitter mitgelesen haben. Und das habe Musk nach seiner Übernahme von Twitter entdeckt. Und er greift übrigens auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg an, denn der handle offensichtlich auch, wie Twitter vorher, im Interesse der US-Demokraten und sei überhaupt nicht an der Aufrechterhaltung der Redefreiheit interessiert. Und Elon Musk stellt sich aber als jemand dar, der durchaus eben an der Redefreiheit interessiert ist. Und er sagt eben auch oder kündigt an, dass es eine neue Funktion geben wird, dass man dann frei entscheiden kann, verschlüsselte Nachrichten zu verschicken. Also er spricht in diesem Video, schaut es euch bitte an, wirklich Klartext. Und wir wissen, er beteiligt sich ja auch an anderen Dingen, die nicht so toll sind, kommen wir aber auch noch drauf. Andreas, wie würdest du das einordnen?
Also erstmal würde ich da eine Verbindung herstellen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese komplette Überwachung, wir kennen das im Prinzip von den Staatssicherheitsdiensten der DDR. Das erinnert ja daran, dass man mehr oder weniger in alle freie Meinungsäußerung reingrätscht. Und wozu hat das geführt? Die Sowjetunion ist mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen. Und wie ging das ab? Die gesamte Peripherie der Partner um die Sowjetunion, um Russland herum, die wurden mehr oder weniger fallen gelassen. Man konnte sie gar nicht mehr bedienen. Man musste plötzlich irgendwann in Notmaßnahmen versuchen, irgendwie seinen Laden zu retten. Ich habe das Gefühl, die USA stehen genau vor diesem Problem. Und was dann passierte, ist natürlich ganz klar. Die ganzen ehemaligen Verbündeten der Sowjetunion gingen plötzlich ihre eigenen Wege und wurden plötzlich zum Gegner des Russlands. Wir sehen das doch jetzt in Polen. Die gehörten mal zum Warschauer Pakt. Wir sehen das mit der Ukraine und so weiter. Das ist ja eine völlig neue Welt. Und jetzt versuchen wir das mal hochzurechnen. Nehmen wir mal an, das Ganze geht jetzt so weiter. Dann sehen wir jetzt schon, wie die USA im Chaos versinkt. Sie sind nicht mehr in der Lage, zum Beispiel militärisch sich weiterzuentwickeln, sondern auf den alten technischen Ständen einfach nur Masse zu produzieren. Das sind Systeme, wie sie die Sowjetunion damals auch hatte. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, dann werden wir merken, dass die Peripherie um USA, dazu gehört Europa, die ganzen sogenannten Verbündeten, Arabien macht es doch jetzt schon vor, dass die sich mehr oder weniger lösen. Und dann fällt das gesamte Imperium zusammen. Und wenn man wirklich glaubt, die sind so große, die können nicht zusammenfallen, dann hat man sich geirrt. Für mich sind das ganz große Zusammenhänge, die wir hier sehen.
Wie schon wieder? Also, ich möchte noch mal in die Aussagen reingehen von Elon Musk. Denn er sagt, dass das Ausmaß, in dem die verschiedenen Regierungsbehörden vollen Zugang hatten zu allem, was sich auch auf Twitter abspielte, das habe ihn umgehauen und dessen war er sich nicht bewusst. Und Tucker fragt dann, ob das auch für die Direktnachrichten der Menschen gegolten habe. Und er sagt, ja, die Direktnachrichten sind nicht verschlüsselt. Das eben. Und dann kündigt er an, dass er das jetzt auf jeden Fall zeitnah anbieten möchte, vielleicht schon in einem Monat, dass die Nachrichten bei Twitter, die Direktnachrichten, verschlüsselt werden können. Das kann man dann von Fall zu Fall selber entscheiden. Und Tucker sagt natürlich etwas ganz richtig. Er ist selber Journalist und er sagt, Mensch, das ist aber heftig, denn viele bekannte Leute, Reporter, die mit ihren Quellen sprechen, wir denken mal an Simon Hirsch oder so, die werden dann abgehört oder man kann da mitlesen und die reichsten Menschen der Welt, die können damit eingreifen und auch die Regierungsvertreter und eben auch die Geheimdienste. Und dass man gedacht hat, dass das alles privat ablaufen würde, diese Ansicht scheint völlig falsch zu sein. Und Elon Musk bestätigt das und sagt, es ist so. Und er meint eben auch, dass das ein extremer Eingriff in die Freiheit, in die Meinungsfreiheit und vor allem auch in die Rechtssicherheit der Menschen ist.
Ja, das ist es. Und das ist, was ich damit auch meine, dass mir hier diese Verbindung zur Sowjetunion regelrecht hier aufpoppt in meinem Kopf. Man sieht hier den Untergang, einen auf uns zukommenden, der gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, die momentan im, ich sag mal, annektierten Weißen Haus noch mit Restkräften gesteuert wird. Also ich finde, das ist wirklich historisch, auch wenn das alles nur so normale Nachrichten sind. Das sind historische Vorgänge, die einen ziemlich deutlichen Trend ausweisen. So würde ich es zumindest einschätzen.
Und das ist jetzt eine ganz offizielle Haltung aus dem deutschen Bundesinnenministerium. Nancy Faeser hat das angekündigt. Das haben jetzt auch viele Portale und viele Nachrichten veröffentlicht. Wir haben hier eine Nachricht von Reitschuster vorliegen, der das Ganze eingeordnet hat. Also, da heißt es, der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist eindeutig. Allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab, steht da. Das Problem ist aber, dass das Versprechen das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben hat. Denn jetzt die offizielle Stellungnahme Deutschlands für Brüssel, also für die Europäische Union, die hat jetzt die Ampelregierung veröffentlicht und hat ihre Zustimmung erteilt zur Überwachung privater Kommunikation. Andreas, mit anderen Worten, auch in Deutschland sind die Nachrichtenübermittlungen nicht mehr sicher, nur mit dem Vorteil halt hier, jetzt kündigt man es ganz offiziell an, das heißt, jeder weiß es dann oder jeder kann es erfahren.
Ja, das sind spannende Sachverhalte, weil das passt natürlich zum vorherigen Thema, weil das, was die USA macht an Kontrolle und an Überwachung nach sowjetischem Muster, nach sozialistischem Muster, wird in Deutschland jetzt übertragen. Und da Deutschland ja mehr oder weniger an den USA unmittelbar dranhängen. Ich finde das übrigens immer ganz witzig, wenn dann die Bundesaußenministerin Baerbock dann sich in China hinstellt und sagt ganz klar nach dem Motto, wie ist das hier mit der Souveränität in China? Und mahnt also die Souveränität dort an und kommt dann aus einer solchen, Entschuldigung, Bananenrepublik. Denn offenbar ist es so, dass der Staat so schwach geworden ist, das ist keine Maßnahme der Stärke, was der Staat macht, sondern eine Maßnahme der Schwäche. Das ist ja Misstrauen gegenüber dem Bürger. Misstrauen sich selbst gegenüber, weil sie wissen, wenn sie auffliegen, haben sie ein ernstes Problem. Und aus diesem Grunde müssen sie die Bürger versuchen zu gängeln. Das sind ganz, ganz schwache Erscheinungen, die auch auf einen Verfall dann der Bundesrepublik hindeuten. Aber damit sage ich ja auch nichts ganz Neues.
Im Konkreten heißt das Ganze, Chats in Apps wie WhatsApp oder auch E-Mails sollen künftig auch ohne einen konkreten Verdacht belauscht werden können. Faktisch wird hier das im Grundgesetz garantierte Postgeheimnis mit Füßen getreten. Und all das wird unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch gehandelt. Und die treibende Kraft ist Frau Faeser als Innenministerin, die macht sich ja schon lange für eine maximale Überwachung der Bürger stark. Und jetzt hat sie es geschafft, eine wörtlich gemeinsame Position der Bundesregierung hinzubekommen, die jetzt nach Brüssel übermittelt wird. Und damit verzichtet die Bundesregierung faktisch auf jeden Widerspruch gegen das Ausspionieren der Bürger und stimmt damit zu. Und das Ganze, wenn ihr das sucht und finden wollt, das findet ihr unter netzpolitik.org. Ja, Andreas, Frau Faeser ist also diejenige, die auch hier totalitäre Verhältnisse einführen wird. Wie schätzt du das denn ein? Wird es da einen Aufschrei geben der Menschen oder wird das auch wie alles andere, wie die Milch im Kaffee, verschwimmen?
Naja, verschwimmen wird es auf jeden Fall und es wird auch aus meiner Sicht irgendwann abgeschafft, weil ich bin wirklich förderlich gestimmt, dass diese Dinge jetzt so die Endphase beschreiben, die wir haben. Denn die Menschen erkennen sehr wohl, dass die KI und diese gesamten Ausrichtungen dafür genutzt werden, die Menschen zu kontrollieren, während die täglichen Dinge nicht mehr funktionieren. Wenn ich mir zum Beispiel gerade mit meinem Kollegen Rico gesprochen habe über das Thema Post in Deutschland, hochinteressant, da gibt es ja dann diese Systeme, wo man dann in den Computer nachgucken kann, diese Trackings, wo befindet sich gerade mein Paket und da steht dann zum Beispiel drin, das hat er mir gestern erzählt, mein lieber Kollege Rico, viele kennen ihn, der sagte dann, da habe ich dann nachgesehen in dieser Trackingliste und da stand drin, dass das Paket zugestellt wurde. Dann hat er bei der Post angerufen, hat gesagt, das ist aber nicht angekommen. Und da haben die bei der Post gesagt, ja, diese Tracking sind keine Echtzeiten, sondern das sind hochkalkulierte Zustellungen. Das heißt, wenn da zugestellt steht oder das heißt, es steht in dem und dem Postzentrum, heißt das erst einmal noch gar nichts. Also das wäre nur der Normalfall so. Im Nachhinein hat er das dann nochmal genauer recherchiert und hat gesagt, das gilt jetzt nicht bei allen Postsendungen, aber eben halt bei sehr vielen. Und dann hat er mir weiterhin noch berichtet aus Deutschland, nach dem Motto, wenn die Post dann zugestellt wird, die Zusteller beispielsweise, die schmeißen die Briefe dann in irgendwelche Kästen rein und die Bürger müssen sich dann ihre Briefe selber raussuchen, was ist eigentlich für sie. Und diese wichtigsten Grundlagen, zum Beispiel der Kommunikation auf dem Briefwege, die sind mehr oder weniger auf Drittländerniveau gelandet. Aber wir diskutieren hier mit unserer gesamten Kraft, die eingesetzt werden soll, zur Kontrolle der Bürger über diese Arbeit. Und wenn man das gegeneinander stellt, dann werden die Leute irgendwann stinkesauer. Und das auch zu Recht.
Was hier besonders natürlich ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass Frau Faeser auch sogenannten Netzsperren zugestimmt hat. Und das bedeutet nämlich, dass Nutzer bestimmte Internetseiten nicht mehr aufrufen können. Auch bestimmte IP-Adressen zu sperren soll nun möglich sein. Das heißt, gezielt ausgewählte Nutzer können von Internetseiten ferngehalten werden. Und bisher hatte die Bundesregierung die Position löschen statt sperren vertreten. Das ist jetzt auch Vergangenheit.
Das sind für mich wirkliche Zeichen von nackter Angst, die in der Regierung aufgetreten sind, denn sie spüren, dass die Menschen nicht mehr hinter ihnen stehen. Und zwar nahezu alle. Denn die Schweigespirale hält eine gigantische Größenordnung unter dem Teppich, vermeintlich, solange diese Schweigespirale nicht gebrochen wird. Man glaubt, das ist nur eine kleine, laute Minderheit, die gegen angeht. Nein, eine große Mehrheit. Bloß eine Minderheit zeigt es offen und die Mehrheit schweigt. Und vor dieser Explosion, dass diese Packung aufreißt und plötzlich alle sagen, so, jetzt reicht es. Das kann nämlich dann innerhalb von wenigen Tagen sein, dass dann eine gesamte Regierungsstruktur oder sogar eine gesamte Systemstruktur in sich komplett zusammenbricht.
Reitschuster sagt, die Geschwindigkeit, mit der von Brüssel, aber auch Berlin die technischen und rechtlichen Grundlagen für eine unfreie, autoritäre Gesellschaft und eine Abkehr von einer freiheitlichen Demokratie geschaffen werden, die sei atemberaubend. Das erinnere auch an natürlich die Corona-Maßnahmen. Und er bemängelt die Apathie, mit der dies ein Großteil der Bürger in Deutschland hinnimmt. Ich bin gespannt, wie du es gerade gesagt hast, es wird sich verändern, Andreas, aber man kann ja tatsächlich sagen, dass da wohl auch Sorge dahinter steht, dass man nicht mehr rechtzeitig überhaupt die Gesellschaft im Griff hat, sondern jetzt mit harten Bandagen belegen muss, damit sie nicht mehr agieren können.
Wenn sich die Regierung sicher wäre, würde sie nicht so sich überschlagen in der Geschwindigkeit. Weil diese Apathie ist relativ schnell regelbar. Wenn ich dran denke, alleine wie lange ich so gebraucht habe, bis ich das Finanzsystem erarbeitet hatte, weil das ganze morphogenetische Feld dieses Themas war völlig irgendwo außen vor und keiner hat sich mit beschäftigt. Aber dann habe ich Leute gesehen, die erst im Jahre 2015 oder 2017 wach geworden sind und die haben innerhalb weniger Jahre das nachgearbeitet, was viele Kollegen auch, die sich kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, über Jahrzehnte aufgebaut haben. Das dauert ja etwas neu zu entwickeln, zu erkennen und zu recherchieren. Wenn es dann aber aufgearbeitet ist, ist es für die nachfolgenden Generationen relativ einfach, das mal eben schnell aufzulernen. Und da sehe ich den großen Vorteil drin, diese Apathie kann ganz schnell in einem Aktionismus enden.
Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr auffällig, wie dieses ganze Land sich jetzt unter der Ampelregierung verändert. Ich möchte vielleicht noch ein Wort zu Telegram sagen. Es wäre gut, wenn ihr Telegram eben, gerade wer ein iPhone hat, lieber über das Internet benutzt als dann über eine App. Denn da kann man auch relativ schnell eingreifen und kann sagen, das dürft ihr nicht mehr. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass eines Tages Telegram sogar abgeschaltet wird, aber ich denke, das schaffen sie eben einfach nicht, weil der Eigentümer Pavel Durov nicht mit ihnen ins Gespräch zu gehen scheint. Also das ist zumindest das, was wir nach außen hin wahrnehmen können und sie sich derzeit noch die Zähne an ihm ausbeißen könnten.
Bei der Gelegenheit vielleicht noch eines, das ist auch immer, was man jetzt sagen könnte. Wir haben ja nicht nur den Podcast oder auch eben halt Eva Herrmann offiziell auf Telegram, sondern wir haben es gespiegelt auch nochmal auf eva-herrmann.net, ganz normal im Internet. Und falls mal irgendeine Abschaltung erfolgen sollte über Telegram oder über das jeweils andere, ist es sinnvoll, dass wir die Möglichkeit haben, euch zu erreichen. Und aus diesem Grunde nochmal, meldet euch gern für den Newsletter an, sowohl bei der Wissensmanufaktur als auch bei eva-herrmann.net, eva-herrmann.net. So ist es richtig. Wir schicken nur ganz, ganz selten Newsletter raus. In erster Linie geht es darum, dass diejenigen wissen, wenn wir plötzlich nicht mehr erreichbar sind, dass wir dann die Möglichkeit haben, euch zu erreichen, wo wir dann in Zukunft erreichbar sind. Also es wird nicht zu Werbezwecken genutzt, die Adressen werden auch nicht verkauft oder sonst was. Das ist uns ganz wichtig. So bleiben wir in Kontakt.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Wir bleiben bei Nancy Faeser, ihres Zeichens Bundesinnenminister Deutschlands. Und die scheint, was die Zahlen der Migranten angeht, ganz schön rumzutürken, darf man auch nicht mehr sagen, ne?
Nein.
Ist auch rassistisch. Die, also zu frisieren, das ist ihr nachgewiesen worden, deswegen darf ich das so sagen. Und das hat auch der CDU-Fraktionsvize Middelberg, heißt der Mann, gesagt. Also, die Bundesinnenministerin reagiert auf die sich verschärfende Migrationskrise nicht durch Handeln, sondern durch verschleierndes Reden, heißt es hier in einem Beitrag von Tichys Einblick. Und weiter wird zitiert, es sei eine Mischung aus irreführender Verharmlosung der Lage und vermeintlich moralisch bedingter Alternativlosigkeit. So hat sie zum Beispiel kürzlich gesagt, wörtlich, wir erleben einen furchtbaren Krieg mitten in Europa. 8 von 10 Geflüchteten kommen aus der Ukraine. Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben. Und das scheint also eine irreführende Aussage gewesen zu sein, denn hier heißt es, angesichts der stark steigenden Migrationszahlen aus Afrika und dem Nahen Osten, die nicht nur in den Statistiken, sondern längst auch im Straßenbild und in den flächendeckend überbelegten Unterkünften übersehbar sind, fällt es jetzt langsam auf, dass diese Aussage nicht stimmen kann. Und Matthias Middelberg eben von der CDU hat gegenüber dpa gesagt, sie täuscht sogar über die Entwicklung der Migration. Denn wie sind die Zahlen in Wirklichkeit? Der Anteil der Ukraine-Flüchtlinge geht seit letztem Jahr drastisch zurück. Aus asiatischen und afrikanischen Staaten hingegen nimmt der Anteil der Asylbewerber rasant zu. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres habe es, so Middelberg, in Deutschland fast genauso viele neue Asylanträge wie Neuankömmlinge aus der Ukraine gegeben. Und dann gibt es konkrete Zahlen. Er hat nämlich eine Frage gestellt an die Bundesregierung und die Antwort zu den aktuellen Fluchtzahlen erfordert. Demnach waren seit Jahresbeginn bis zum 31. März rund 81.647 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Also deutlich weniger als in den ersten Kriegsmonaten. Demgegenüber stellten im ersten Quartal 2023, selber Zeitraum, nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 80.978 Menschen aus anderen Ländern erstmalig in Deutschland einen Asylantrag. Nicht 8 von 10 sind also Ukrainer, sondern nur 1 von 2, also die Hälfte. Und dass allein schon aus demografischen Gründen eine anhaltende Masseneinwanderung aus der Ukraine kaum zu erwarten ist, im Gegensatz zur Einwanderung von Afrika, liegt auf der Hand. Denn die Ukraine hat 43 Millionen Menschen, das sind so die Zahlen der Weltbank, während es in Afrika 1,8 Milliarden sind.
Das kann ich schwer kommentieren. Ich kann einfach nur sagen, das ist die typische momentane Handschrift der Regierung. Das war übrigens schon immer so, dass hier die Interessen in erster Linie genutzt werden, um dann die Zahlen in die Richtung zu fälschen, in der man sie gerne braucht. Das ist Fälschen, das ist Betrügen, das ist Lug und Trug, was dahinter steht. Genauso wie die Inflationsraten berechnet werden. Es stimmt einfach so nicht. Es ist einfach weit dramatischer und man will mit echten Zahlen gar nicht arbeiten, sondern man will nur Zeit gewinnen, um diesen Point of No Return auf gar keinen Fall mehr zu gefährden.
Ach, der ist ja wahrscheinlich auch schon längst überschritten. Der Pleiteticker hier mit einer anderen Meldung, die passt dazu. Überschrift: Zu hohe Leistungen? Fragezeichen. Knapp eine halbe Milliarde Euro Kindergeld gehen ins Ausland. Und weil dort aber die Lebenshaltungskosten deutlich geringer sind, steht jetzt die Forderung im Raum, diese Leistungen zu kürzen. Ich kann mich erinnern, dass Udo Ulfkotte damals schon vor 10-12 Jahren angeprangert hat, dass das auch ein Modell ist, das gerne genutzt wird, um Kinder im Ausland mitzufinanzieren durch Deutschland, durch die deutschen Steuergelder. Also, alleine 2022 wurden 465,3 Millionen Euro Kindergeld auf Konten in europäischen Nachbarstaaten überwiesen. Das geht aus einer Antwort von Finanzstaatssekretärin Katja Hessel auf Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervor, die Herrn Schuler vom Interviewportal Fragen, was ist vorliegt. Der gewährte Kinderbonus im letzten Jahr von 100 Euro pro Kind ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Zudem könne der gesamte Zahlbetrag an Kindergeld für im Ausland lebende Kinder auf ausländische Konten gar nicht festgestellt werden. Hintergrund dieser Zahlungen, man fragt sich ja, wie geht denn sowas überhaupt, sind EU-Regelungen, wonach Kindergeld seit 2010 auch für Kinder im Ausland zu zahlen ist, wenn die Eltern oder andere sorgeberechtigte Angehörige, also ja, wer kann das noch sein, ein Onkel, die Großeltern, in Deutschland leben oder arbeiten. Neben der EU gibt es auch Vereinbarungen mit einigen außereuropäischen Staaten, darunter die Türkei, Serbien und Marokko. Und jetzt nochmal eine Gesamtzahl. Die Summe der seit 2010 ins Ausland überwiesenen Kindergeldzahlungen beläuft sich ohne die Berücksichtigung der entsprechenden Kinderboni auf insgesamt inzwischen 3,71 Milliarden Euro. Wurden 2010 für die rund 95.000 im Ausland gemeldeten Kinder noch 35,9 Millionen Euro gezahlt, so wurden jetzt allein bis Februar 2023 für die inzwischen 319.000 im Ausland lebenden Kinder bereits 83,4 Millionen überwiesen. Und diese Steigerungen ergeben sich einerseits aus einer wachsenden Zahl berechtigter Kinder, zum Teil aber auch aus den Kindergelderhöhungen des betrachteten Zeitraums.
Das kann man nur mit einem Volk machen, welches über Jahrzehnte eingedampft wurde. Anders ist das für mich überhaupt nicht mehr erklärbar und damit meine ich Deutschland. Man sagt ja immer noch gerne reflexartig, Deutschland ist ein reiches Land und in Deutschland ist es ja insgesamt immer noch gut. Uns geht's ja noch gut. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn ich beispielsweise 100.000 Euro im Jahr verdiene und du verdienst gar nichts, dann haben wir beispielsweise ein Durchschnittseinkommen von 50.000. Aber das bringt dich überhaupt nicht weiter. So, das heißt, diese Durchschnittsberechnungen sind die Grundlagen für den vermeintlichen Reichtum. Das sind dann große Konzerne und einige wenige Reiche, während die Masse im Durchschnitt eben halt in größten Schwierigkeiten steckt. Und wenn wir uns jetzt mal ansehen, selbst Spanien, und Spanien ist in einer schwierigen Situation, wo jeder Zehnte seine Kosten nicht mehr bestreiten kann. Jeder, ich glaube 11% sind es mittlerweile, die es nicht mehr können. Das ist eine gigantische Zahl. Wenn wir uns aber trotzdem mal diese Südeuro-Länder ansehen, die uns als arm dargestellt werden, und das geht jetzt auf gar keinen Fall gegen die Spanier, sondern gegen die Art, wie die Länder gegeneinander ausgespielt werden, und wir vergleichen mal die Eigentumsquote, wie viele Spanier haben eine eigene Immobilie, in der sie wohnen, und wie viele Deutsche haben eine eigene Immobilie, in der sie wohnen, da werden wir feststellen, dass Deutschland da eher zum Schlusslicht gehört und dort eine sehr starke Massenverarmung stattfindet. Eine Massenverarmung in Deutschland. Und wenn die Menschen instinktiv reflexartig sagen, uns geht's ja noch gut, dann können das nicht die Leute sein, die vielleicht sich nicht einmal mehr ihre Heizung leisten können und auch irgendwann ab dem 20., wenn überhaupt noch, Toastbrot fressen. So einfach ist die Welt. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage.
Das hast du sehr deutlich gesagt. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, in welche Länder geht das meiste Geld. Das wird hier auch aufgeführt. Also 40,9% dieser 320.000 Kinder, die im Ausland leben, 40,9% findet sich in Polen. Dahinter folgen mit 11% die im Ausland lebenden Kinder deutscher Eltern. An dritter Stelle folgen mit 9,5%, also mit 30.000 Kindern, mit einem gemeldeten Wohnsitz in Rumänien, gefolgt von 6,3%, das sind 20.000 Kinder, in Kroatien und 4,6% zum Beispiel in Frankreich, Andreas. Da gehen ja auch viele hin, die vielleicht aus arabischen Ländern kommen, aus afrikanischen Ländern und dann weitergehen eben auch nach Frankreich unter anderem. Könnte ein Zusammenhang sein.
Könnte sein. Aber vielleicht mal sehen, diese Auslandsüberweisungen sind von Anfang an ja auch umstritten gewesen, weil die Lebenshaltungskosten, wie du vorhin schon sagtest, auch innerhalb der Europäischen Union natürlich völlig unterschiedlich sind. Das Preisniveau für Verbrauchergüter zum Beispiel und Dienstleistungen, das ist in Eurostat, wird das festgelegt, in Europa liegt es unterhalb 80%.
In Osteuropa.
In Osteuropa unterhalb 80%, meist sogar unterhalb von 60% des deutschen oder des europäischen Durchschnitts. Also das ist auch ganz wichtig. In der Türkei wird das Preisniveau offiziell zum Beispiel mit 47% des EU-Durchschnitts angegeben, also über die Hälfte billiger. Und das sind natürlich ganz wesentliche Grundlagen auch noch, dass vielleicht in bestimmten Ländern durch ein Kindergeld die gesamte Familie mehr oder weniger durchkommt. Ich gönne es denen ja, das ist ja nicht die Frage, aber es muss ja letztendlich auch in irgendeiner Form noch finanziert werden.
Ja, und wenn man sich anschaut, dass die monatlichen Durchschnittslöhne zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien deutlich unterhalb der Einkommen in Deutschland liegen, sodass mit dem Kindergeld, das kommt daraus hervor, eine deutliche Aufbesserung der Familienkasse in den entsprechenden Ländern zulasten der deutschen Steuerzahler erreicht wird. In Rumänien ist ein Durchschnittslohn ungefähr bei 955 Euro zu verzeichnen. Bulgarien 617. Das heißt, wenn du zwei Kinder hast, hast du das fast schon zusammen.
Genau, das ist das, was ich damit meine. Und das Problem ist, dass diejenigen, die das zu finanzieren haben, und das ist dann der deutsche Steuerzahler, dass der mit seinen hohen Lebenshaltungskosten und mit einer Regierung, wo man mal eben die Energiekosten alleine ins Unermessliche hoch explodieren lässt, die müssen dann letztendlich dabei die Zeche zahlen. Das kann einfach nicht wahr sein.
Ja, es ist heute tatsächlich auch wieder eine Ansammlung von nicht so schönen Meldungen, denn die Migrationskrise, die hat ja nun wirklich auch sämtliche europäische Länder, die so im Fokus stehen, erreicht. Eins davon ist Italien und dort hat jetzt der Agrarminister sich laut zu Wort gemeldet. Also man kann sogar, wie es hier in einer Meldung von Ö24, also einem österreichischen Mainstream-Portal zu lesen ist, man kann von einem Aufschrei sprechen, denn dieser Agrarminister warnt vor einem Bevölkerungsaustausch. Und er heißt Francesco Lollobrigida und er ist der Schwager der Premierministerin Giorgia Meloni. Und er hat natürlich mit dieser Aussage für helle Empörung in der links gutmenschlich grünen Opposition gesorgt. Er meint aber, dass die Migration nicht die Lösung ist für demografische Probleme, die Italien neben Deutschland besonders stark erfasst hat. Denn in Italien gab es im letzten Jahr ein Rekordtief, was die Geburtenzahlen angeht. Und wörtlich sagt er, der Weg besteht darin, also das wäre die Lösung, ein Wohlfahrtssystem aufzubauen, das es den Menschen ermöglicht, zu arbeiten und Familien zu gründen. Wir dürfen nicht der Idee des ethnischen Ersatzes nachgeben. Also er ist ziemlich deutlich geworden. Und zwar nach dem Motto, die Italiener bekommen weniger Kinder, also ersetzen wir sie durch Ausländer. Das sei nicht der richtige Weg, sagt er. Und er ist auch der Großneffe der Schauspielerin Gina Lollobrigida. Kennst du die noch? Da muss man ja altersmäßig...
Ja, natürlich kenne ich die.
Ja, naja, aber die jüngeren Hörer wahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, die Opposition spricht jetzt harte Worte dagegen. Aber Andreas, ein Land, das eben nicht alles tut, damit Familien Kinder bekommt, das Gleiche betrifft ja Deutschland zum Beispiel oder auch Österreich, nämlich wenn die Steuerlast so groß ist, dass am Monatsende beim Hauptverdiener, der ja, wenn eine Frau Kinder bekommt, immer noch der Mann ist, kaum noch etwas auf dem Lohnzettel übrig bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass der Staat nicht besonders daran interessiert ist, dass er noch Kinder bekommt.
Naja, es findet mittlerweile ja so eine Vermischung statt. Das bedeutet, das Dumpinglohnniveau von anderen Staaten wird in den europäischen Staaten mehr oder weniger eingeführt und wird der Durchschnitt. Und wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, dann kommt eine lauwarme Brühe dabei raus. So einfach ist das Ganze, ist Physik, erster Teil. Also insofern liegt hier wohl auch der Schlüssel begraben. Man könnte sich natürlich eine vernünftige Wirtschaft leisten, indem man die Familien unterstützt und auch gar nicht auf Größe anlegt. Man muss nicht unbedingt wachsen, aber man kann die Bevölkerung halten und man kann vor allem auch so produktiv sein, dass man andere Staaten außerhalb natürlich auch noch unterstützen kann, anstatt sie kommen zu lassen, sie zu entwurzeln. Das ist ja auch eine Form von Kolonialismus, der dahinter steht.
Ja, es ist ein ewiges Thema und wird auch ewiges Thema sein. Auch am Freitag werden wir noch mal darüber sprechen mit einer etwas genaueren Aufstellung von wichtigen Fragen, die man eigentlich nach Berlin einmal schicken müsste. Wir wollen aber jetzt mal das Thema wechseln. Denn, Andreas, du bekommst in der letzten Zeit immer mehr Fragen zum Thema: Ist ein Goldverbot für private Bürger zu erwarten? Es ist ja eine Art Damoklesschwert, wie es viele Menschen empfinden. Und du hast gestern gesagt, dass in der Geschichte schon viele verschiedene Arten von Goldverboten eingesetzt wurden. Das ging dann von Besitzbeschränkungen bis hin zur knallharten Konfiszierung. Magst du mal was dazu zu sagen?
Ja, ich finde das immer schön, wie unsere abendlichen Gespräche dann am nächsten Tag Eingang in den Podcast finden. Also solche Maßnahmen wie ein Goldverbot, das wurde dann immer gern angewandt, wenn Staaten ihre politischen Ambitionen, wie zum Beispiel Kriege oder ideologische politische Maßnahmen, dann über Staatsausgaben finanzieren wollten. Die Geschichte ist voll davon. Und angesichts der aktuell dramatisch schwächelnden Wirtschaft, vor allem übrigens auch im Westen nach den Sanktionen, die eigentlich gegen den Osten gewandt waren, aber und nach den absurden Corona-Maßnahmen, den fahrlässig begünstigten Krieg in Europa, das ist ja fahrlässig begünstigt worden, das hat sich ja lange angekündigt, und natürlich auch dieser anhaltenden Inflation, da machen sich natürlich viele Anleger zurzeit Sorgen um ein Goldverbot, und das ist ja auch nachvollziehbar. Die Frage ist, wie man sich vor diesem Risiko schützen kann.
Ich möchte aber erst mal wissen, für wie wahrscheinlich hältst du denn ein Goldverbot heute? Und wie könnten die Motive für ein Goldverbot erklärt werden? Und wie würde es in der Praxis aus deiner Sicht aussehen? Ich denke mal, dass viele Besitzer der Edelmetalle ein bisschen im Nebel stochern.
Ja, das ist wohl der Fall. Also die Erfahrung zeigt, das ist relativ einfach zu erklären, dass die konkreten Muster bei diesen Goldkonfiszierungen ziemlich ähnlich ablaufen. Befindet sich eine Regierung in einer Krise, dann wird sie natürlich versuchen, das Vermögen ihrer Bürger heranzuziehen. Das ist nicht neu. Und in der Geschichte gibt es eine Menge Beispiele von staatlichen Goldkonfiszierungen, vor allem dann, wenn große Teile des Privatvermögens auch in Gold gehalten werden, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Wir erkennen ja jetzt schon in vielen Bereichen willkürliche Beschädigung der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja ein Dauerthema hier bei uns im Podcast. Und der Staat spricht da übrigens lieber von einem Handlungsspielraum. Das klingt besser als Willkür. Und der wird recht umfassend definiert. Aber zu deiner Frage: Der Staat hat mehrere Möglichkeiten, um den Goldbesitz einzuschränken oder zu verbieten. Erstens, er kann den Privatbesitz zum Beispiel an Edelmetallbeständen mengenmäßig begrenzen und sogar verbieten. Das kann er einfach. Zweitens, der Staat kann den Handel mit Gold schlicht einschränken oder sogar komplett untersagen. Drittens, der Staat kann ein Gesetz oder Vorschriften schaffen, nachdem die Bürger ihre Edelmetalle an den Staat veräußern müssen. Das ist also eine Pflicht dann. Und viertens natürlich auch, man kann auch eine Zwangsabgabe auf vorhandene Goldbestände erheben. Wir kennen das aus dem Begriff des Lastenausgleichsgesetzes bei Immobilien.
Das bekannteste Goldverbot wurde ja in den USA im Jahr 1933 umgesetzt, im Rahmen der Großen Depression. Und damals war den Menschen noch klar, dass Gold natürlich gleich Geld ist, und so bestand bei den Bürgern ein Anteil von ca. 30%, wie es heißt, des gesamten Vermögens aus Gold in den USA. Dann damit eine lukrative Einnahmequelle für den Staat.
Ja, das ist der Begriff. Gold ist gleich Geld und das Geld steht eigentlich für die Geltung. Auch interessantes Wortspiel, wissen die meisten heute gar nicht mehr, aber das ist die Geschichte. Ja, damals hatte man die Variante des Gesetzes angewandt, um die Menschen um ihr Gold zu erleichtern. Und das war dann damals die sogenannte Executive Order 6102, wer das mal nachsehen will. Kraft dieses Gesetzes wurden die Bürger damals verpflichtet, ihr Gold dann an die Regierung zu verkaufen. Und wer sich geweigert hatte und das nicht tun wollte, dem drohte natürlich eine massive Strafe. Als man dann massive Bestände an Gold in die staatlichen Hände dann reinbekommen hatte, dann wurde der Goldpreis quasi plötzlich erklärt auf 80%, um fast 80% aufgewertet. Plötzlich hatte die Dollar Unze, also die Unze, einen Wert von $35, also eine Unze Gold, das sind 31 Gramm ungefähr. Und damit war der Staat quasi teilsaniert, aber die Bürger, die gingen leer aus, die vorher das Gold hatten. Und mit diesen Reserven übrigens, die sich die USA dort geschaffen hatten auf staatlicher Seite, konnten sie dann auch später den Federal Reserve Dollar, diese Währung, als Weltleitwährung quasi der Welt überstülpen.
Ja, wo man jetzt ja versucht, auch wieder sich hinaus oder herauszulösen. Aber lass uns zur Goldenteignung zurückkommen. Dieser Zustand des Verbotes für alle amerikanischen Bürger, mit Gold etwas zu bezahlen oder in Gold anzulegen, das Ganze ging ja bis 1974. Und damals hob der Präsident, der US-Präsident Gerald Ford, das Anlageverbot für Gold wieder auf. Aber als offizielles Zahlungsmittel kam Gold dennoch nie zurück.
Ja, das ist entscheidend. Wir müssen hier ganz klar erkennen, dass man 1971 das Gold als Weltreservewährung abgeschafft hatte. Das klingt ein bisschen akademisch, aber das ist ganz wichtig, um das zu versuchen zu verstehen. Denn damals ging der Federal Reserve Dollar, so nenne ich den, US-Dollar ist eigentlich der falsche Begriff, da ging der US-Dollar quasi in eine faktische Währungsreform. Auch wenn das niemand richtig verstanden hatte, man nannte das nämlich lediglich die Schließung des Goldfensters, hätte man es Währungsreform genannt, was es de facto war, dann wären die Leute auf die Barrikaden gegangen. Aber mit der Schließung des Goldfensters, da konnte keiner so richtig was mit anfangen. Und aus meiner Sicht wurde 1971 die gesamte Welt von den USA regelrecht betrogen. Es gibt den Weltgeldbetrug übrigens von Herrn Professor Hamer, der darüber gesprochen hat. Hochinteressantes Dokument. Denn plötzlich waren keine Golddeckung mehr hinter den Dollarnoten vorhanden. Denn bis 1971 konnte jedermann seine Greenback, so nannte man die Dollarnoten oder nennt man sie ja, gegen physisches Gold eintauschen. Aber diese Zusammenhänge, die weichen natürlich jetzt sehr weit von unserem Thema ab.
Aber wie viele Goldbesitzverbote sind denn bekannt in der ganzen Weltgeschichte?
Naja, wie gesagt, wir hatten 1933 bis 1974 das Goldverbot in den USA. Dann hatten wir 1955 die Situation, da mussten alle Italiener ihr Gold an den Staat abgeben. Oder auch in Deutschland, das war 1923 bis 1931, da war auch ein Goldbesitzverbot. Australien übrigens hatte auch 1959 von Privatpersonen das Gold sogar wirklich komplett beschlagnahmt. Und in Großbritannien war dasselbe auch 1966.
Ja, jetzt wissen wir also, wie viel und wie häufig das schon ausgesprochen wurde, dieses Goldverbot. Aber jetzt wollen wir ja wissen, wie sieht es in der heutigen Zeit aus? Denn aufgrund der aktuellen Bankenkrise oder der hohen Staatsverschuldungen, dieser gesamten geopolitischen Krisen, all das, worüber wir hier ja immer reden, da machen sich natürlich viele Menschen Sorgen, dass die Regierungen eventuell an ihr Gold heran wollen.
Ja, richtig. Da standen natürlich die Machtstrukturen der privaten Konzerne damals hinter. Damals übrigens auch schon, die maßgeblich die Politik gesteuert hat. Also historisch gesehen wurde Gold immer nur dann beschlagnahmt, wenn es natürlich auch Sinn machte. Und Sinn machte es nur dann, wenn Gold einen erheblichen Anteil am Volksvermögen ausmachte. Und heutzutage macht Gold nur noch ca. 1% des weltweiten Privatvermögens aus. Das ist viel weniger, als man glaubt. Außerdem hat man es als offizielles Zahlungsmittel ja eben schon vor Jahrzehnten abgeschafft, nämlich spätestens 1971. Die Regierungen haben heute vermutlich aus meiner Sicht viel einfachere Wege, um an Vermögenswerte ranzukommen. Denken wir an das Beispiel Immobilien, das haben wir ja sehr oft besprochen. Wir sehen ja schon jetzt, zumindest aus meiner Sicht, einen eingeleiteten Immobiliencrash, speziell in Europa, wie zukünftig dann auch die Eigentümerstrukturen wechseln werden. Das heißt, viele werden ihr Haus verlieren, auch wenn sie schuldenfrei sind, allein aufgrund der Auflagen für irgendwelche energiepolitischen Maßnahmen. Und hier sehe ich da ein extremes Problem. Und dagegen scheint ein Goldverbot, ehrlich gesagt, viel zu bürokratisch und bringt zu wenig ein. Ich bin da also nicht so kritisch.
Ja, also das höre ich oder entnehme ich deinen Worten. Wahrscheinlich ist es heute sogar noch deutlich geringer, dieses Risiko, als in der Vergangenheit. Aber kann man sich dann überhaupt gegen ein Goldverbot schützen, wenn es denn doch käme?
Also 100% geht es natürlich nie. Also es gibt immer nur maximale Sicherungen. Und es gibt zum Beispiel bestimmte Lagerkonzepte, zum Beispiel bei größeren Summen ab 50.000 Euro oder 100.000 Euro, um da bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Ich möchte aber noch einmal sagen, dass ich mich hier übrigens ganz klar gegen eine zollfreie Lagervariante entscheiden würde. Ich würde das so tun, auch wenn ich mir damit nicht unbedingt Freunde mache bei einigen Anlageberatern. Es wird mir immer wieder gesagt, ja, was hältst du denn davon? Und ich habe da einfach eine kritische Meinung zu. Kleinere Summen würde ich übrigens eh in meinem eigenen Zugriff halten und nicht einlagern lassen. Man kann Metalle, übrigens auch Silber, wenn es voluminöser ist, immer noch recht gut verstecken aus meiner Sicht.
Also du hast ja auch gesagt, dass man das wird immer wieder benutzt, die Aussagen der angeblich, wie soll man sagen, anonymen Kaufmöglichkeiten, dass man das ein bisschen vorsichtiger betrachten sollte, als man es immer wieder hört.
Ja, da wird eben halt viel erzählt und vieles davon ist einfach so nicht richtig, was die Anonymität anbelangt. Da wird dann auf das Geldwäschegesetz geschoben und so weiter. Also da könnte man ganz viel zu sagen, würde aber zu weit führen für einen solchen Podcast. Es gibt in Europa übrigens einige gute Anbieter von physischen Edelmetallhändlern. Aber es gibt auch, das habe ich festgestellt, unglaubliche Krauter. Und wer sich hier angesprochen fühlt, den meine ich natürlich auch. Das möchte ich ganz klar sagen. Man sollte wissen, dass man als Qualifikation, also als Mindestqualifikation für die Eröffnung eines Edelmetallhandels quasi nur eine Geburtsurkunde braucht. Also wenn man nachweisen kann, dass man zu den Lungenatmern gehört, dann kann man ein solches Geschäft aufmachen. Das finde ich schon manchmal ein bisschen kritisch. Also Karpfen könnten demnach natürlich kein Gewerbe anmelden, weil die keine Lunge haben. Also Scherz beiseite. Die Beratung in Sachen Edelmetalle ist eine aus meiner Sicht sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wie jede andere Finanzberatung auch. Und da habe ich leider auch schon ziemlich unfassbare Falschaussagen erleben müssen. Also da muss man sehr genau hingucken und kritisch bleiben.
Wir halten also fest, du siehst keine unmittelbare Gefahr eines Goldverbotes, aber es macht schon Sinn, sich vorsichtshalber damit auseinanderzusetzen. Und zwar entspannt und ohne Panik. Herr Professor Dr. Popp, vielen Dank für dieses Gespräch.
Hast du nicht einen Titel vergessen?
Nee, oder? Doch, noch einer. Dippel-Ing?
Ja, genau, Dippel-Ing.
Genau. Also, wir kommen jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, wir kommen zum Schluss dieser Sendung nochmal zu dem Besuch von Annalena Baerbock. Sie ist deutsche Außenministerin, Bundesaußenministerin, und sie war in China. Und es gibt verschiedene Artikel weltweit, die erschienen sind, vor allem unter anderem von der South China Morning Post, wo sie wirklich wegradiert wird auf verachtende Weise. Deswegen wollen wir das hier gar nicht vorlesen. Das klingt wirklich ganz schrecklich. Aber es gibt im Overton Magazin, da gibt es auch einen Bericht, und die Überschrift trägt die Worte vernichtende Kritik nach dem China-Besuch von Baerbock. Also das alles, was wir nicht in den Hofberichterstattungsmedien lesen und lernen können. Und hier heißt es, dass natürlich die deutschen Medien unisono vor der China-Reise geschrieben hätten, es sei ihr schwierigster Auslandsbesuch. Und nachdem Macron am Ende seiner China-Reise eine Lieblingserklärung an das Reich der Mitte abgegeben hatte, also er hatte unter anderem gesagt, es lebe die chinesisch-französische Freundschaft, und dann direkt anschließend auch im Interview die EU angemahnt hätte, sich in der Taiwan-Frage nicht, das hat Macron wörtlich gesagt, zum Vasallen der Großmächte machen zu lassen. Ja, angesichts dieser Ereignisse stand Annalena Baerbock unter Druck, heißt es hier. Und ein Portal, China Table, analysiert, auch das wird hier zitiert, Folgendes. Einerseits müssen Berlin und dann auch Baerbock in Peking die Solidarität der EU mit dem bedrängten Taiwan bekunden. Doch zu harte Kritik an Macron würde in Peking als deutsch-französischer Zoff gelesen werden. Und das wiederum ist genau der Eindruck, der nicht entstehen darf. Und dann heißt es, dass Frau Baerbock sich an ihrem ersten Tag in Tianjin noch zusammengerissen habe und gesagt hatte, dass sich die EU in der China-Frage mit Frankreich einig sei. Und sie sei im Ungefähren geblieben und hätte sich da ein bisschen schwammig ausgesprochen. Aber der Jubel über diese Aussagen, da gehe ich gar nicht ins Detail rein. Naja, sie hatte halt immer für die EU gesprochen und nicht von Deutschland, obwohl sie gar keine Außenministerin der EU ist. Denn dass sie als Vertreterin von Deutschland in der Taiwan-Frage diametral zu Macron steht, ist ja kein Geheimnis. Aber wie gesagt, der Jubel in den Medien währte nicht lange, denn am nächsten Tag konnte Baerbock auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen, also dem chinesischen Außenminister Qing Gang, ihre in den Augen der Chinesen tief gehegte Feindseligkeit, so wird das nämlich bewertet gegenüber China, nicht mehr im Zaum halten. Und dann heißt es, sie ließ kein Thema aus, das den Gastgeber verärgerte. Sie kritisierte, mahnte und drohte. Der Schlagabtausch mochte den deutschen Medien imponieren. Der Mission des Dialogs und der Völkerverständigung wurde sie nicht gerecht. Die chinesischen Internetforen sind auch nach ihrer Abreise voll von wüster Kritik, schreibt übrigens auch die South China Morning Post. Zum Beispiel, ich zitiere mal hier so einige wenige, an die Außenministerin von Deutschland: Versucht zuerst, euch von der kolonialen Kontrolle der USA zu befreien, bevor ihr mit China über die Souveränität redet. Oder ein anderer Kommentar: Europa kann nicht mal die eigenen Probleme lösen und will sich in Asien einmischen. Und ein ganz fieser Kommentar: Baerbock ist ein Clown und verdient keine Beachtung. Oder auch: Deutschland bleibt lieber der Vasall der USA und wird nun mit der Deindustrialisierung konfrontiert. Andreas, der Vorwurf, der also Deutschland da aus China gemacht wird, übrigens auch in vielen anderen Artikeln, die ich gelesen habe und auch bei den Nutzern dort, der Eindruck ist, dass Deutschland offenbar schwach ist und als ein Anhängsel der USA eigentlich gar keiner eigenen Meinung mehr fähig ist.
Naja, das haben Sie mit Sicherheit sowieso nicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass Frau Baerbock da der das Aushängeschild für Deutschland ist und man dann sagt, sie wirkt ja vor der Kulturnation, das war auch so eins der Schlagzeilen, China hält sie für unwissend und ungebildet. Das ist auch wichtig. Also das sind ja schon Aussagen. Man kann ja Frau Baerbock auch schwer bashen. Sie ist ja ein Albtraum für jeden Kabarettisten in der Politik. Man kann sie ja einfach nur zitieren. Dann macht sie es ja selbst am besten, sich mehr oder weniger ins Auszuschießen. Und also dieser Ruf, den sie hat, und diese, man kann ja heute immer nur froh sein, dass sie nicht irgendwo noch sagt, nach dem Motto, wir erklären den Krieg oder wir lassen jetzt irgendwas losballern, weil sie ist ja aus meiner Sicht fast gar nicht mehr kalkulierbar. Und ich hoffe, dass sie regelmäßig von ihren geistigen Führern, die dahinter stehen, immer wieder Informationen bekommt, ihren Verstandesführern genau genommen, die ihr den Zettel nochmal genau vorlesen und sich immer wieder vorsagen lassen, dass sie da auch auf gar keinen Fall Eigeninterpretation loslässt. Denn das ist wirklich kaum noch zu kommentieren.
Der chinesische Außenminister hat seine Kritik auch in warme Worte verpackt und hat wörtlich gesagt, was die chinesische und die deutsche Nation eint, sind die Rationalität und der klare Verstand. China brachte Konfuzius und Lao Tse hervor, während in Deutschland Philosophen wie Kant und Hegel beheimatet sind. Beide Nationen, Politiker und Diplomaten beider Länder, sollten in diesen turbulenten Zeiten von ihrem Verstand Gebrauch machen. Mit anderen Worten, die deutschen Politiker und Diplomaten sind dabei, den Verstand zu verlieren.
Ja, und interessant sind die Kommentare dann von den Usern darunter, der chinesischen User. Und da hieß es dann, Baerbock wirkte ziemlich verdattert. Hat sie überhaupt verstanden, was dieser King Gang überhaupt meinte? Und ein weiterer Kommentar ist auch interessant, das ist offenbar bis China durchgedrungen. Kennt die 360-Grad-Ministerin überhaupt Kant und Hegel? Also das Ganze ist wirklich nur noch peinlich.
Ja, es ist natürlich auch ihr äußerlicher Stil, wie sie aufgetreten ist, kritisiert worden. Die Kleidung, die Gestik. Zum Beispiel heißt es da, sie kommt aus der Regierungsmaschine mit einer durchsichtigen Bluse. Wie kann man sich bei einem Staatsbesuch so lässig kleiden? Also die Chinesen sind ja auch durchaus konservativ in solchen Punkten. Dann schreibt ein anderer, das hat sich offenbar auch schon bis China herumgesprochen, angeblich bekommt ihre Visagistin knapp 140.000 Euro im Jahr. Und das soll das Ergebnis sein? Wieder ein anderer schreibt, da trampelt sie die Treppen herunter, fern jeder Eleganz. Ich meine, es ist ja auch mal über den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl viel gespottet worden. Ich denke da an die vielen Witze, die da in dieser Zeit entstanden waren. Aber sie selbst, Annalena Baerbock, hat natürlich persönlich dafür gesorgt, dass eine Menge Witze kursieren, die man nicht erfinden musste, sondern die sie geliefert hat. Also 360-Grad-Ministerin ist eigentlich auch ein passender Begriff. Ja, genau, das ist der Unterschied.
Ja, das ist der Unterschied. Ich meine, Kohl war eben gebildet. Das ist schon ein Unterschied, ob man ihn mochte oder nicht. Aber er hatte zumindest eine Bildung.
Und hier heißt es auch, es gibt in China demnach Verhaltenskodexe, die man einzuhalten hat. Und sie habe eben in Gesprächen mit chinesischen Politikern die Beine übereinander geschlagen, was in China als Zeichen von Unhöflichkeit und fehlendem Respekt gegenüber dem Gesprächspartner gedeutet wird. Und dementsprechend habe Wang Yi, ein Mitglied des Politbüros und ehemaliger Außenminister Chinas, im Gespräch mit Frau Baerbock demonstrativ auch seine Beine übereinander geschlagen und hat im chinesischen Netz dafür Beifall geerntet, nach dem Motto, Arroganz muss mit Gegenarroganz begegnet werden.
Ja, also es wird nichts ausgelassen, um das Bild Deutschlands mehr oder weniger lächerlich zu machen und ernst gesagt auch echt zu schädigen.
Wir gehen deswegen hier durch solche Meldungen hindurch, um zu versuchen, auch eine gewisse Atmosphäre oder eine Energie wiederzugeben, die offenbar bei diesem China-Besuch entstanden ist. Und naja, es ist eben nicht nur in China, sondern auch in Indien oder in afrikanischen Staaten gewesen, dass die gute Frau wirklich nicht besonders gut abgeschnitten hat. Und naja, das ist eben im Moment der politische Zustand in Deutschland, in Berlin. Das Ganze nennt sich Ampelregierung. Und wir werden sehen, Bitte?
Ohne H.
Mhm. Und wir werden sehen, wie lange das Ganze noch geht, denn lange kann es eigentlich nicht mehr gehen.
Es läuft eigentlich gut, ich meine mal ganz ehrlich, es ist nicht ganz neu, was auf uns zukommt und wir sehen das Licht am Horizont und das ist das Entscheidende. Es muss ja, wenn es kracht, ziemlich ja, heftig losgehen.
Und schnell.
Und schnell.
Und da sie es alle einig haben, ist es ganz gut so, denn dann wird vielleicht diese Zeit des Wahnsinns verkürzt. Wir bleiben dran, heute wieder im Abendgebet und wir tun alle oder versuchen alle, unseres dazu beizutragen, dass es schneller geht, damit sich das Gute durchsetzen kann.
Darauf bauen wir alles Liebe hier von uns.